Vielen Dank. Genau, lieber Markus, Felix, Miri, schön euch hier zu haben. Dominik, auch danke, dass du hier mit unterstützt hast. War schon eine richtig gute Zeit. Genau. Wenn ich so mein Predigtskript sehe, denke ich so, ich glaube, ich hatte noch nie so ein schlechtes Predigtskript wie heute Morgen. Also es wird heute ein bisschen lustig, ein bisschen abenteuerlich. Genau, weil das doch heute alles mit heißer Nadel gestrickt ist und nicht so gut vorbereitet. Das heißt, wenn es nicht so ganz rund ist heute Morgen und vielleicht, also wenn es nicht ganz so rund ist heute Morgen, bitte ich euch, dass ihr es mir nachseht. Und bitte habt auch keine Erwartung an Vollständigkeit oder an chronologische Richtigkeit. Aber wenn wir im Lobpreis dabei waren gerade, dann haben wir gemerkt, es liegt heute Morgen was in der Luft. So. Gottes Geist ist hier, Gott ist da, der Heilige Geist ist hier und ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin sicher, dass Gott heute Morgen mit uns noch richtig was vorhat, auch wenn das hier jetzt nicht so gut vorbereitet ist. Aber Gott hat was vor und darauf möchte ich mich stützen und in der Erwartung auch in die Predigt gehen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist, dass du der Sprechende bist, dass du der Redende bist, dass es nicht auf mich ankommt, nicht auf meine Vorbereitung, sondern es kommt auf dich an, auf dein Reden, auf dein Wirken, Heiliger Geist, heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du kommst und dass du durchsprichst und dass du mich gebrauchst, so wie ich jetzt hier stehe. Danke dafür. Amen. Genau. Schön. Ich hatte vor kurzem hier mal über eine Person aus dem Alten Testament gepredigt, über Elia. Und auch heute werde ich über eine Person aus dem Alten Testament predigen. Und ich habe damals bei Elia relativ ausführlich erklärt, dass wir, wenn wir die Geschichte vom Volk Israel angucken, dass wir da immer so ein Muster eigentlich sehen können, was sich so durchzieht. Nämlich, wenn das Volk nahe bei Gott war, dann ist es dem Volk gut gegangen. Und dann sind sie aber so selbstzufrieden geworden und sie haben Gott vergessen, sie haben Gott nicht mehr gebraucht und sie haben sich von Gott abgekehrt. Und dann hat Gott seinen Segen zurückgezogen und dann ist es dem Volk wieder schlecht gegangen. Peggy hat vor kurzem hier gepredigt und die Predigt hieß, an Gottes Segen hat alles gelegen. Darum geht es. Ich kann mich einen ganzen Tag aus eigener Kraft, selbst aus mir heraus, mich abmühen und alles probieren und der Tag hat nicht genug Stunden und es bleibt am Schluss keine Frucht übrig. Oder ich kann aus Gottes Segen unterwegs sein und ich kann merken, dass Gott alles, was ich tue, dass er das segnet. Dass alles mir gelingen wird, was ich anpacke, weil Gott mit mir ist. An seinem Segen ist alles gelegen. Darum geht es. Das ist wichtig. Und in Psalm 73, Vers 28 heißt es, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Da steht noch nichts von Situation, von Umstand, wie es mir gerade geht. Sondern das gilt für jede Situation, das gilt für jede Lebenslage. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und wenn wir was vom Volk Israel lernen können, dann ist es das, dass es besser ist, sich dafür zu entscheiden, nahe an Gott zu sein. Und wenn wir noch was lernen können, dann ist es das, dass Umkehr immer wieder möglich ist. Wie oft haben sie Gott entsagt? Wie oft sind sie ihre eigenen Wege gegangen? Wie oft? Und Gott hat sich nie zurückgezogen und gesagt, jetzt reicht's mir aber. Jetzt bin ich aber beleidigt und jetzt jetzt ist das Kontingent meiner Vergebung erfüllt. Das war's. Chance verspielt, jetzt ist wirklich mal rum. Er hat nie den Zustand erreicht, dass er irgendwann mal eingeschnappt war, sondern er hat seinem Volk immer und immer wieder vergeben. Und das ist das Zweite, was wir lernen können, dass Umkehr immer möglich ist. Egal, wo wir stehen, egal, was wir heute Morgen mitbringen, egal, wie es auch heute in unserem Leben aussieht. Und ich möchte heute über eine Person sprechen, wo dieses Muster auch zutrifft. Und das ist ein Buch ziemlich am Ende vom Alten Testament. Und das ist Nehemia. Bei Nehemia haben wir genauso dieses Muster. Also als das Volk wieder mal untreu gewesen ist, da hat Gott seine Propheten geschickt, die gesagt haben, Mensch, hört auf damit, ihr seid volle Kanne in die falsche Richtung unterwegs. Hört auf, das geht nicht gut und kehrt doch um und wendet euch zurück zu eurem Gott. Und was haben sie gemacht, wenn immer jemand kommt und ermahnt und sagt, mach doch mal. Sie haben versucht, nicht hinzuhören, weil es so genervt hat. Das ging so weit, dass sie die Propheten sogar umgebracht haben. Und dann kam es, wie es kommen musste. Gott hat zugelassen, dass andere Völker stark wurden. Und die Babylonier kamen, das babylonische Reich, und die Israeliten wurden nach Babylonien in die Gefangenschaft, ins Exil geführt. Und da haben sie viele viele Jahre gelebt in diesem in Babylonien, in dieser Gefangenschaft. Und dann am Ende von dieser Zeit wurde dann auch die Babylonier besiegt, weil die Perser eben stark geworden sind. Das persische Reich ist stark geworden. Das haben wir auch dann im Danielbuch lesen wir darüber, wie das war, wo die Ablösung war zwischen Babylon und zwischen den Persern. Und dann, als dann die Perser groß waren, dann gab es den König Kyros und der hat ein Edikt ausgerufen, nämlich er hat erlaubt, dass die Israeliten wieder zurückkehren dürfen in ihr Land. Und jetzt kommen die zurück und freuen sich, sie dürfen heimkehren aus dem Exil zurück in ihre Heimat. So, stell dir vor, du warst lange Zeit nicht zu Hause und du kommst heim und du denkst, wie wirst du dein Zuhause vorfinden? Und das, was sie gesehen haben, das muss schrecklich gewesen sein. Sie kommen zurück und das Land war zerstört, die religiösen Stätten, die Altäre niedergerissen, das Land in einem furchtbaren Zustand, der Tempel bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Und sie waren wieder zu Hause, ja, aber es war furchtbar, es muss ein furchtbares Bild gewesen sein. Und Markus hat heute Morgen gesprochen vom Prediger, alles hat seine Zeit, das Einreißen und das Aufbauen hat seine Zeit. Es gibt Zeiten, da wird eingerissen, es gibt Zeiten der Not, es gibt Zeiten der Trauer, Zeiten der Verzweiflung, aber es gibt Zeiten, wo wir wieder erleben, dass Aufbau geschieht, dass wieder angepackt wird, dass Gott die Trümmer, die am Boden liegen, dass er sie nimmt und dass die wieder neu aufgebaut werden. Und das soll auch heute Morgen passieren, dass Trümmer in unserem Leben, dass Gott sie nimmt und dass wir nicht verzweifelt sind über den Scherbenhaufen, auf dem wir stehen, sondern dass wir erkennen, dass Gott alles wieder heil machen kann, dass Gott alles wieder ganz machen kann, dass Gott alles reparieren kann und dass er die Trümmer wieder aufbauen kann. Denn auch Aufbauen hat seine Zeit. Und so wie nach Winter wieder Frühling kommt, wir sehen das diese Tage, ich bin so froh, dass der Schnee wegschmilzt, so kommt auch in unseren schwierigen Zeiten danach auch wieder andere Zeiten. Davon bin ich überzeugt. Es ist gewiss, dass nach Winter Frühling kommt. Und es ist gewiss, dass nach dem Trümmerhaufen, dass Gott auch wieder aufbauen wird. Und genau dazu gebraucht er jetzt hier Nehemia. Stück für Stück wurde die Stadt wieder aufgebaut, auch der Tempel wurde wieder aufgebaut, das lesen wir dann im Buch Esra und im Buch Haggai. Und dann, 13 Jahre später, beginnen die Ereignisse um Nehemia. Als die Israeliten zurückgekehrt sind in ihr Land, da ist Nehemia gar nicht mit zurückgekehrt, sondern Nehemia, der ist jetzt mit nach Persien gegangen, nach Susa, in die Hauptstadt von Persien damals, und hat dort am Hof des Königs gelebt. Und da hat er so richtig Karriere gemacht. Nehemia, der war jetzt der persönliche Mundschenk des Königs. So, und ich sage, Mensch, das ist ja toll. So eine wichtige Stellung. Persönlicher Mundschenk des Großkönigs. Du darfst die ganze Zeit, darfst du im Palast wohnen. Das muss toll gewesen sein. So ganz nah am König dran zu sein. Und du darfst sogar denselben Wein, den der König trinkt, den darfst du auch trinken. Das ist doch was, oder? So richtig nah dran am König und den Wein, den der König trinkt, den trinke ich auch. Besser kann es nicht laufen. Die Sache hatte nur einen klitzekleinen Haken. So Mundschenk gab es ja nicht umsonst, sondern der musste den Wein ja vorkosten. Und wenn der Wein jetzt dummerweise vergiftet war, dann hieß es halt jetzt, hoppla, wir brauchen einen neuen Mundschenk. Das heißt, in dieser Jobbeschreibung, da war ein großes Maß an Risikobereitschaft schon auch Voraussetzung. Also da musste man schon was mitbringen und sagen, okay, ich stelle mich dem und ich bin risikobereit in dieser Position. Das heißt, ich glaube, dass es ihm auf der einen Seite gut ging, weil er Versorgung hatte, weil er im Königshof gelebt hat, weil er auch mit seiner Stellung doch eine hohe Stellung war, die auch Ansehen genossen hat. Aber auf der anderen Seite war sein Leben natürlich nicht ohne Herausforderungen. Also ich glaube, jedes Mal, bevor er so einen Schluck genommen hat, dachte er, hat er bestimmt gebetet und gesagt, Gott, lass nichts drin sein, hilf mir. Und der König, er hat ja auch dem Mundschenk sein Leben anvertraut. Weil du musstest dem, der den Wein für dich vorkostet, dem musstest du ja auch vertrauen können. Das hat nicht einfach irgendjemand machen können. Und dadurch hatte auch der König zu Nehemia ein ziemlich großes Vertrauen gehabt. Und diese Vertrauensstellung sorgte, wie gesagt, für ein hohes Ansehen, wie ich schon gesagt habe. So, und jetzt lebt er dort so als Mundschenk. Und eines Tages bekommt er dann Besuch von Hanani, das ist einer seiner Landsleute, also einer von denen, die jetzt zurückgekehrt sind nach Jerusalem und dort alles gesehen haben, wie es da aussieht. Und er besucht jetzt den Nehemia in Persien Das lesen wir im Nehemia 1, 1 bis 4. Da bekam ich Besuch, also sagt es Nehemia, von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, sie leben in großer Not und in großer Bedrängnis. Die Stadtmauern von Jerusalem, sie liegen noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und ich weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Nehemia, er hört hier von dem Leid seiner Landsleute und es packt ihn so richtig ans Herz. So, er ist so fertig, wo er das hört, und er setzt sich nieder und er muss Tage weinen, weil ihm das so zu schaffen macht, dieses Leid, was er da hört. Er hätte ja eigentlich sagen können, Mensch, mit Jerusalem habe ich nichts mehr zu tun, ich habe jetzt ein anderes Leben, das interessiert mich alles nicht mehr, das liegt hinter mir. Ja, es sind meine Landsleute, aber mir geht es doch hier gut. Was kümmert mich das, was dort los ist? Ich bin doch hier in einem geschützten Rahmen, ist doch alles okay, ich muss doch da gar nichts machen. Es hätte ihn gar nicht kümmern müssen. Aber er macht diese Sache, diese Not, die da war, die macht er zu seiner eigenen Not. Und manchmal, da ist es so, da warten wir in unserem Leben auf ein großartiges Berufungserlebnis. Dass wir sagen, Mensch, wenn Gott mich so richtig beruft, so mega deutlich, wie es in der Bibel bei vielen gemacht hat, dann gehe ich los, dann mache ich was für Gott. So wie bei Abraham, der so akustisch die Stimme Gottes gehört hat. Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Jawohl. So, wenn ich das hören würde, akustisch in meinem Leben, Thomas oder wie auch immer, so gehe dorthin, dann würde ich das tun. Oder Mose, hey, Gott ist ein Busch, der verbrennt nicht, und Gott spricht persönlich durch den Busch zu Mose. Wow. Also wir sagen, hey, wenn Gott zu mir durch einen brennenden Baum sprechen würde, ich würde alles tun für ihn. So. Oder Maria, ein Engel erscheint ihr, sagt, fürchte dich nicht, Maria, ich habe folgende Pläne mit dir. Es gibt so viele Berufungsgeschichten, die wir in der Bibel lesen, wo es wirklich übernatürlich zugeht. Wo so viel Menschen, wo viele erleben, wie sie von Gott berufen werden. Und manchmal denken wir genauso. Ja Gott, würdest du mich so berufen, dann wäre ich unterwegs für dich. Dann würde ich alles für dich tun, würde ich alles für dich geben. Bei Nehemia haben wir was völlig anderes. Nehemia hat keine akustische Stimme Gottes gehört, die gesagt hat, Nehemia, du bist mein Held. Dich habe ich erwählt, dich habe ich ausgesucht. Du bist derjenige, mit dem ich es machen will. Nichts davon. Nichts davon. Kein Sprechen durch den Busch. Nichts davon. Nehemia, er war einfach so berührt und so bewegt über die Situation, über das Leid, über die Umstände, dass er sich gesagt hat, hey, dieses Leid mache ich zu meinem Leid. Diese Bürde lege ich auf mein eigenes Herz. Ich mache diese Sache, die mir egal sein könnte, ich mache die zu meiner Sache und ich investiere mich da voll rein. Echtes Mitgefühl, echte Bereitschaft, echte Entscheidung, die er getroffen hat. Manchmal warten wir auf eine Mega-Berufung, aber Nehemia, er entschied sich einfach, was zu tun. Er hat gesehen, wo es nötig war, und er entschied sich einfach, ich tue jetzt was, ich handle jetzt was, ich mache jetzt was. Und manchmal, da warten wir, bis Gott uns irgendwas sagt, aber Jesus hat schon alles gesagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, lehrt ihnen zu halten und. Es ist schon alles gesagt. Eigentlich müssen wir nur noch tun. Wir müssen nur noch losgehen. Wir wissen doch eigentlich, was dran ist. Und das ist sowas, was mich an Nehemia total berührt. Das ist das Erste, was ich dir heute Morgen sagen möchte. Warte nicht auf das Reden durch den Busch, wenn es so ist. Wahnsinn. Aber warte nicht so darauf, bis Gott dir das so zeigt, sondern mach eine Sache zu deiner Sache und dann geh los und geh voran. Geh voran für ihn. Das ist so wichtig, sich zu entscheiden, hey, ich mache das zu meiner Sache und ich handle einfach, ich gehe los. Und Nehemia, der hatte echtes Mitgefühl. Echtes Mitgefühl. Er hatte keinen billigen Trost, komm, hab dich nicht so, wird schon wieder. Kein Finger zeigen, bist ja selber schuld an deiner Situation. Sondern er hat Nähe gesucht, Herzensbeziehung gesucht. Er hat wirklich gesagt, hey, ich bin für dich da. Und dein Leid mache ich zu meinem Leid und ich trage dich durch diese Situation durch, ich trage dich durch diese Zeiten, wo es schwer ist. Ich trage dich durch diese Momente. Wir beide, wir bringen das gemeinsam vor Gott und wir gehen gemeinsam durch. Und manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, da geht es uns persönlich gut. Sagen, hey, ich habe so viele Gründe, dankbar zu sein. Ich bin jetzt gerade wieder Vater geworden und so. Es gibt wirklich viele Dinge in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann und wo ich fröhlich sein kann und wo ich happy bin drüber. Und manchmal gibt es Situationen, da geht es uns wirklich, wirklich gut. Aber anderen geht es nicht so. Und dann ist es dran zu sagen, hey, die Stärke, die ich gerade habe, die Kraft, die ich gerade habe, die Leidenschaft, die ich gerade habe, die Fröhlichkeit, die ich gerade habe, ich nutze die und ich trage jemand anderen durch, dem es nicht so gut geht. Und ich entscheide mich zu sagen, ich mache deine Sache, mache ich zu meiner Sache und ich bin für dich da und ich gehe damit durch. Bei Elia hatten wir diese Stelle gehabt, die du auch nochmal aufgegriffen hast, Christina, ne? Wo er erfährt, Mensch, du bist nicht allein. Es gibt noch Tausende mehr, die übrig sind, die glauben, dieses, wir sind nicht allein, gemeinsam, wir sind zusammen unterwegs. Und manchmal, wie es bei Elia war, da sitzen wir in der Wüste und wir denken, ich bin ganz allein und keiner ist da. Aber es stimmt nicht, eine Lüge des Feindes. Wir sind nicht allein, du bist nicht allein. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir gehen gemeinsam vorwärts. Und der Name von Nehemia heißt übersetzt, Gott hat getröstet oder auch Gott tröstet. Ich finde es stark, dass Gott den beruft, zum Trösten, zum Aufbauen, der genauso auch heißt. Also auch in seinem Namen steckt schon die Prophetie von dem drin, was Gott tun möchte. Er möchte nicht stehen bleiben auf Trümmern, auf Verzweiflung, auf Traurigkeit, sondern er möchte wieder aufbauen, er möchte wieder aufrichten, er möchte trösten. Und dann macht er das so richtig zu seiner Sache. Wenn wir die Datumsangaben von Kapitel 1 und 2 vergleichen, das kann man machen, dann werden wir dadurch, oder dann, kann man, dann merkt man dadurch, dass es 4 Monate waren, wo Nehemia gebetet und gefastet hat. 4 Monate lang leidenschaftliches Beten. Wenn jemand 4 Monate lang leidenschaftlich betet, dann hat das Auswirkungen. Das hat Auswirkungen, wenn jemand sagt, ich mache das zu meinem Ding und ich bete das durch. Ich mache das zu meiner Sache. Und manchmal ist es heutzutage so, dass wir nicht mehr so richtig wissen, was hat es mit dem Fasten eigentlich auf sich. Und wir sagen, na gut, es gibt eine Sache, die ich unbedingt will, die soll Gott mir jetzt erfüllen. Und deswegen faste ich jetzt, 2 Wochen esse ich nichts mehr und dann muss Gott doch was machen. Aber der Ursprung von Fasten war eigentlich ein anderer. Der Ursprung von Fasten war ja der zu sagen, hey, ich bin in so einer Notsituation, ich habe gar keinen Appetit, ich kann gar nichts essen, sondern ich will jetzt nichts anderes machen, als einfach nur mit meiner Not vor Gott zu stehen, zu sagen, Gott, hier bin ich und ich mache jetzt nichts anderes mehr, außer vor dir zu sein. Das war das Ding von Fasten, auf alles andere zu verzichten und mich zu fokussieren, Gott, nur auf deine Nähe, auf deine Gegenwart, weil ich dich brauche, weil ich deinen Trost brauche, weil ich weiß, deine Nähe ist mein Glück. Deine Nähe kann mich verändern. Das ist der Ursprung eigentlich, der Gedanke dahinter, nur Gottes intensive Nähe zu suchen. Und das macht Nehemia jetzt. Und es kommt nicht darauf an, dass wir einfach irgendwelche Gebetsdinge abhaken, irgendwelche Liturgien befolgen, dass wir sagen können, ich habe 3 Wochen gebetet, Mensch, das bin ich toll, das muss Gott was machen. Sondern bei Gebet geht es immer um intensive Zeit mit Gott, Gemeinschaft, Beziehung von Herz zu Herz. Gebet heißt mit Gott reden, Dialog, Antwort erwarten und empfangen von Gott. Und wenn auch in Situationen, es ist total mühsam, für Sachen beten zu müssen oder zu dürfen, für die man selber keine Leidenschaft hat. Ich weiß nicht, das ist ja manchmal auf der Bibelschule, das ist ja auch manchmal so, komm, stehen wir doch auf, dann beten wir mal für das. Und denkst du, okay, aber für irgendwelche politischen Dinge oder für irgendwelche Sachen, wo man gar keinen Zugang hat und man denkt, ja gut, dann bete ich da jetzt halt mal mit. Aber, naja, aber es ist keine Leidenschaft da. Aber wir haben den Heiligen Geist, der uns helfen kann, der uns im Gebet helfen kann, der uns unterstützen kann und der uns Leidenschaft geben kann für eine bestimmte Sache, dass wir wirklich die Macht und die Autorität haben, für eine Sache einzustehen, zu sagen, das bete ich jetzt durch. Genau, so. Und dann, mein Skript ist echt so nicht zu gebrauchen. So fast nichts. Genau. Und dann ist Nehemia, er wagt alles. Er sieht furchtbar aus als Mundschenk, da bist du gepflegt, da siehst du gut aus, da gehst du frisch geduscht, so gehst du zum König. Ja? Und wenn du 4 Monate lang gefastet hast, dann siehst du schrecklich aus. Und er sah schrecklich aus. Und so kam er zum König an und sagte: Mensch, geh wieder ins Bett, das hat keinen Wert, leg dich hin. Du kannst so nicht dem König unter die Augen treten. Doch, ich muss und so. Und der König sieht und sagt: Mensch, Nehemia, was ist los? Du siehst schrecklich, schrecklich aus. Was ist los mit dir? Und er wagt es, er wirft alles in die Waagschale und er sagt dem König, was sein Anliegen ist. Und er riskierte diesen Glaubensschritt. Er sagt hier, wenn es Ihrer Majestät gefällt und wenn Sie an mir, Ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich Sie, mich nach Juda zu schicken, um in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, um diese wieder aufzubauen. So, wenn es dir nichts ausmacht, König, könntest du vielleicht, dann würde ich dann das vielleicht machen wollen. Also, da merkt man schon, das war schon ein Risiko, ein Glaubensschritt für ihn, das zu machen. Aber er hat es gewagt. Er hat es gewagt, weil er diese Sache so richtig zu seiner eigenen Sache gemacht hat. Und er steht da beim König dafür ein. Und dann heißt es, und in Nehemia 2, Vers 8, und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Und Nehemia, er durfte es machen. Er durfte losgehen und er durfte in Jerusalem die Mauer aufbauen. Der hat Mundschenk gelernt. Kein handwerklicher Beruf, also nicht wirklich. Der wusste nicht, wie man eine Mauer baut. Naja, es ist so, Noah wusste auch nicht, wie man eine Arche baut, aber mit Gottes Hilfe hat er es irgendwie hingekriegt, oder? Nehemia hätte doch keine Ahnung, wie man eine Mauer baut. Aber trotzdem, er sagt, egal, diese Not, ich mache es zu meiner Sache, auch wenn ich nicht weiß, wie es geht, auch wenn ich nicht weiß, wie es werden soll, auch wenn es menschlich gesehen gar keine Möglichkeit gibt, dass ich das irgendwie hinkriegen könnte. Nein, ich mache es zu meiner Sache und ich gehe mit Gottes Hilfe, gehe ich los, weil ich weiß, dass mein Gott alles tun kann, weil er alles vollbringen kann. Markus hat das heute Morgen auch so schön gesagt, es gibt Situationen, da haben wir keinen Ausweg, da wissen wir nicht, da haben wir keine Lösung, da sind wir auch verzweifelt und wissen nicht, wie es gehen soll. Aber Gott ist da und er gibt Weisheit, er gibt Hoffnung und er zeigt uns die Richtung. Wenn er mit uns ist, kann uns alles gelingen. Und er verkündet es dann dort dem Volk in Jerusalem, wir bauen die Mauer wieder auf. Die waren natürlich super begeistert. Klar, die haben erstmal natürlich gezweifelt, gespottet. Wer bist du? Jetzt willst du hierher kommen, jetzt müssen wir die Mauer aufbauen. Es sind überall Feinde. Das kann nicht gehen. Keine Ressourcen, zu wenig Leute, die helfen, zu wenig Geld, zu wenig Materialien. Es fehlt an allem. Es ist überhaupt nicht möglich, das Ding zu schaffen, Nehemia. Und er sagt, doch, wir werden es tun. Mit Gottes Hilfe werden wir es machen. Wir werden es mit Gottes Hilfe schaffen. So, und dann möchte ich lesen, also Esra, der Priester, er liest jetzt aus dem Gesetzbuch vor. Und ich finde es total stark, weil da auch nochmal genau das zum Ausdruck kommt, dieses an Gottes Segen ist alles gelegen. Und er liest hier vor, aus dem Gesetzbuch, aus Mose, und spricht dann zu dem Volk. Und er liest folgende Worte vor. Wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, werde ich es zur rechten Zeit regnen lassen, damit das Land reichen Ertrag bringt und die Bäume viele Früchte tragen. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und ich euch nicht an all diese Gebote haltet, wenn ihr meine Ordnungen missachtet und für meine Weisungen nichts mehr übrig habt, brecht ihr den Bund mit mir, den ich mit euch geschlossen habe. Und dann werdet ihr die Folgen leider spüren müssen. Vergeblich werdet ihr eure Saat aussehen, denn die Feinde werden die ganze Ernte rauben. Ihr werdet von euren Feinden geschlagen und unterdrückt. Vergeblich werdet ihr eure Kraft einsetzen. Die Felder bringen euch keinen Ertrag und die Bäume bringen keine Frucht. Euer Land wird zur Einöde, eure Städte werden zu Trümmerhaufen. Euch selbst zerstreue ich unter fremde Völker, das Land eurer Feinde bringt euch den Tod. Und sie haben es gehört und Gott sagt so, hey, es ist eure Entscheidung, mit mir oder ohne mich. Jetzt können wir wieder einen Exkurs machen zu unserer Gesellschaft und so, das verkneife ich mir jetzt. Aber manchmal, da tun wir alles Mögliche, um Gott rauszuschmeißen, raus aus den Klassenzimmern, raus aus dem Lehrplan, raus aus allem Möglichen. Und wir stellen andere Dinge auf, die wichtig sind. Sexuelle Früherziehung, was die Kinder alles lernen müssen und was wir alles erheben, solche Dinge. Und wir wundern uns nicht, warum es uns dann so schlecht geht. Weil wir, ist das nicht auch eine Saat? Ist das nicht auch eine Ernte von der Saat, die wir ausgestreut haben? Dinge, aber ich wollte den Exkurs ja nicht machen. Aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Und es steht hier, hey, ihr habt die Chance mit mir oder ohne mich. Und wenn ihr mit mir geht, dann werde ich euer Gott sein. Ich werde für euch da sein. Eure Felder, eure Bäume werden Ertrag bringen. Ihr werdet gesegnet sein. Und wenn ich nicht mit euch bin, dann wird es auch Auswirkungen haben. Ihr habt die Wahl. Und das Volk, es ist sehr, sehr getroffen von dieser Botschaft. Und als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia und der Priester Esra und die Schriftgelehrten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie: Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause und esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Und Karl hatte vor ein paar Wochen ja diesen Eindruck gehabt, dass Gott sagt, das möchte ich hier tun. Ich möchte da, wo Trauer ist, ich möchte diese Gewänder der Trauer ausziehen und ich möchte es wieder in einen Tanz voller Freude verwandeln. Ich möchte da, wo Trauer ist, ich möchte das verwandeln und ich möchte, dass wieder Freude entsteht. Und hier haben wir auch diese Zusage aus Nehemia: Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich habe mir dieses Nehemia als Audiobuch angehört. Und es kommt dann eine Stelle, wo dann zum Anhören ziemlich mühsam ist und auch zum Lesen, würde ich sagen, zum Lesen schon auch mühsam ist. Und ich dachte, soll ich das jetzt nicht überspringen? Weil eine Stelle kommt, wo wir dann ganz lang lesen in Kapitel 3, also es fangen die an dieser Mauer zu bauen, und dann lesen wir ganz, ganz lang, welche Person, welche Familie, welches Stück Mauer gebaut hat. Und ich dachte mir so, oh ja, okay, können wir auch überspringen, ist mühsam zu lesen, oder? Aber dann hat es mich total getroffen und ist mir total ins Herz gegangen. Und ich habe verstanden, worum geht es hier. Also hier steht zum Beispiel: Und so begann der Hohepriester Eliashib und die anderen Priester mit dem Bau des Schafstors. Sie weihten es, setzten seine Torflügel ein und bauten weiter bis zum Turm Mea und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen arbeiteten die Männer aus Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Das Fischtor bauten die Söhne Sennas. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlössel und Riegel ein. Neben ihnen arbeitete Meromot, der Sohn Urias und Enkel von Hakkots. An seiner Seite besserten Meschulam, der Sohn Pereias und Enkel Meschesabals, die Mauer aus. Daneben befestigte Shalum, Herkunft, Titel und so weiter, mit seinen Töchtern einen Teil der Mauer aus. Und so weiter und so weiter. Und auch der baute mit, und an diesem Stück Mauer, und auch der baute mit. Und dann heißt es, jeder baute dort an seinem Haus. Und mich hat es voll getroffen, weil ich gemerkt habe, die Stelle ist überhaupt nicht wichtig. Jedes Stückchen Mauer, was gebaut wurde, wurde von einer bestimmten Person, von einer bestimmten Familie gebaut. Und niemand davon war vergessen. Niemand davon war vergessen. Ich finde es so stark. So, das ist so, manchmal nach dem Film laufen die ganzen Namen durch, die alle mitgemacht haben. Und ich so, da steht mein Name. Und hier steht der Name von allen, die mitgebaut haben. Und ich finde es so gewaltig und so stark. Hey, wir müssen es nicht alleine tun. Vielleicht kriegen wir eine Berufung oder du kriegst eine Sache auf dein Herz und machst eine Not zu deiner Not und denkst, das ist viel zu groß für mich, das kann ich gar nicht packen, das kann ich gar nicht schaffen. Wie soll ich das denn machen? Gute Nachrichten, du musst es nicht alleine tun. Du musst es nicht alleine tun. Mich hat das so erinnert an die Tage, wo noch Schnee draußen war. Moment. Die Tage, wo noch Schnee draußen war und man dann Schnee geschippt hat. Ich hatte so gute Gespräche mit allen Nachbarn, die auch geschippt haben. Und ich habe so gedacht, Mensch, wenn Gott sagen würde, deine Aufgabe ist es, ganz Sonnenbühl von Schnee zu befreien. Überforderung. Keine Chance. Es ist nicht zu packen. Aber was macht man denn? Jeder schippt nur seinen Gehweg. Nur das Stück, was an deinem Haus dran ist, dafür bist du verantwortlich. Das schippst du weg und es reicht. Alles andere schippen deine Nachbarn weg. Und dann wird es im Großen und Ganzen, sind dann alle Gehwege frei, oder? Tolles Prinzip. Und genauso ist es hier auch. Nehemia baute nicht alleine die Mauer auf, sondern Jeder baute an dem Stück, was zu seinem Haus gehörte, was zu seinem Stück gehörte. Manchmal kann es sein, die Nachbarn sind krank und liegen im Bett und du weißt davon. Und dann sagst du, gut, dann schiebe ich heute das Stück von den Nachbarn auch noch mit. Das ist okay. Auch so Zeiten gibt es, wo man auch mal die Sache vom anderen mitschippt, weil der gerade nicht kann. Ja, das gibt es. Aber du musst nicht ganz Sonnenbühl schippen. Und genauso war es auch hier mit Nehemia. Jeder hat dort gebaut an dem Stück, was er zugeteilt bekommen hat. Das ist Gemeinsamkeit. Das ist die Form von, wir bauen gemeinsam an Gottes Reich. Du und ich, wir zusammen. Alleine ist es nicht möglich, aber gemeinsam ist es zu schaffen. Das hat mich total angesprochen. Das ging mir total ins Herz. Wir bauen an Gottes Reich gemeinsam. Keiner ist vergessen. Es heißt woanders in der Schrift, nicht ein Glas Wasser, was du jemand gegeben hast, wird vergessen sein, sondern daran wird Gott denken, dass du einem, der Durst hat, mal ein Glas Wasser gegeben hat. Und auch hier ist es so, nicht einer, der irgendwo ein kleines Stück mitgebaut hat, wurde vergessen, sondern Gott gedenkt dem. Und das finde ich so stark. So, ein letzter Punkt noch. Und doch ist es so, wenn wir anfangen zu bauen und wir sagen, jetzt geht's los und jetzt fangen wir an, und dann läuft's. Dann ist es doch oft so, keine Berufung, kein Auftrag, kein Werk, was wir beginnen, ohne Gegenwind. Und schon kommen die Spötter und kommen die Zweifel. Das haben wir überall in der Bibel. Wo Noah anfängt, ein Schiff zu bauen, haben sie gesagt, was macht der? Ist der verrückt? Der baut ein Schiff mitten in der Wüste. Zu der Zeit hat es noch kein einziges Mal geregnet. Die wussten nicht, was Regen ist. Es gab kein Wasser. Und der baut ein Schiff. Und ich habe gesagt, du bist doch übergeschnappt. Ein Schiff in der Wüste bauen, was für ein Blödsinn. Bei Sarah und Abraham, hey, ein Kind bekommen mit dem Alter, das funktioniert nicht, wach auf, die Zeit ist vorbei. Das kann nicht klappen, menschlich gesehen ist es vorbei. Aber es hat geklappt, oder? Gottes Prophezeiung ist eingetreten, Vater vieler Völker. Gottes Prophezeiung ist eingetreten, es hat geklappt. Menschlich gesehen unmöglich, aber mit Gott möglich. Jesus, von Anfang an hatte Jesus Spott gehabt. Die ganze Zeit, bis am Schluss, als er am Kreuz hing, hat noch der neben ihm gesagt, ja, steig doch runter von deinem Kreuz, guck dich doch an. Bis hin zum Schluss hat Jesus Spott ertragen. Und was ist kurz darauf passiert? Er hat Sünde und Tod besiegt. Er hat Sünde und Tod besiegt und der eine, der auf der anderen Seite im Kreuz hing, er war mit ihm im Paradies. Der hat es verstanden, der hat es geblickt, der hat nicht gespottet, der hat verstanden, diesen Jesus, den brauche ich für mein Leben. Ich glaube ihm und er ist mit ihm ins Paradies gegangen. Er hat es verstanden, er hat es begriffen. Und hier bei Nehemia, da haben sie jetzt gesagt, die Mauer aufbauen, das haben schon andere versucht, das gelingt ihnen nie. Und so steht es auch original, in der Bibel steht es Originalton so drin. Was auch immer sie da versuchen, was auch immer sie versuchen, da zu bauen, wenn auch nur ein Fuchs auf die Mauer springt, dann wird sie zusammenkrachen. Also, da springt ein Fuchs hoch und das Ding kracht wieder ein, das kann ich vergessen. Das sind alles keine Fachleute, alles keine Bauleute, das kann ich vergessen, was die da machen. Und sie ließen sich nicht entmutigen, sondern sie haben weitergebaut und sie haben durchgezogen. Und jetzt kommen die Feinde und sie schlossen sich zusammen und sie sagen, jetzt ziehen die, also sie haben den Spott überwunden, sie haben gesagt, trotz Spott, wir ziehen das durch. Und dann heißt es Nehemia 3,38, schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Zwischenbilanz, das war gut, die Hälfte der Mauer steht, aber wer bis zum Schluss durchhält, also die Hälfte ist, das ist immer so mit dem, wie dem Glas, der Optimist sagt, das Glas ist halb voll und der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Ne? Da kannst du dich auch noch entscheiden. Sagst du, hey, Hammer, die Mauer steht zur Hälfte und jetzt kriegen wir es voll hin. Oder sagst du, das ist erst die Hälfte, da kommen überall Feinde und wir müssen noch mal genauso viel. So ähnlich wie bei diesem alten Karate-Tiger-Film, ich weiß nicht, ob du den kennt, wo er den ganzen Zaun gestrichen hat und abends sagt so, ich bin fertig. Und er ihn dann nur fragt, ja, beide Seiten. Und du dann in dem Moment realisierst, du bist es. Nicht nur, dass du nicht fertig bist, sondern es ist gerade mal die Hälfte. Du musst noch mal so viel. Das hat schon noch mal Mut gekostet. Und dann kommen auch noch die Feinde, die jetzt angreifen und versuchen, diesen Bau zu sabotieren. Und dann heißt es hier, irgendwo hier, Und sie bewachten die Mauer Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu beschützen. Und ich sah mich um, also sagt Nehemia, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Und heißt es bei 4 Vers 11, mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Also abenteuerlich. Muss man sich mal vorstellen. Jetzt habe ich hier eine Hand zu wenig, guck mal. Aber Wahnsinn. Ich komme mal runter zu euch. Wahnsinn, wie sie dann da gestanden haben. So in der einen Hand den Spaten, um das Reich Gottes zu bauen, in der anderen Hand das Schwert, um die Feinde zu vertreiben. Und es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir das tun müssen. Da müssen wir sagen, hey, was willst du von mir? Hau ab, verschwinde. Ich baue hier am Werk des Herrn, ich baue hier am Reich Gottes und verschwinde und lass mich in Ruhe und lass mich jetzt bauen. Es gibt Situationen, da müssen wir das Schwert ergreifen und sagen, ich stehe auf gegen die Dinge in meinem Leben, die gerade nicht laufen, die gerade nicht funktionieren, gegen den Spott, gegen die Angriffe, gegen alles, was mir gerade zu schaffen macht. Und nicht falsch verstehen, ihr wisst, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir erheben das Schwert nicht gegen andere Menschen, sondern wir erheben das Schwert gegen die Mächte und Gewalten, die dahinter stehen. Wir erheben das Schwert gegen das Reich der Finsternis, gegen alles, was uns bedrängen und bedrücken möchte. Lobpreisteam, ihr dürft schon mal hochspringen, wir gehen gleich noch in die Lobpreiszeit. Aber ich möchte eins dazu noch sagen und gleich noch beten. Ich nehme es mir heute mal raus, lieber Markus, weil mir das wichtig ist. Genau, es ist Folgendes. Manchmal müssen wir das tun, dass wir sagen, hey, ich stehe auf in diesen Situationen in meinem Leben und ich ergreife das Schwert und ich sage diesen Umständen den Kampf an. Und es ist so wichtig, dass wir uns davon nicht entmutigen lassen. Dass wir sagen, jawohl, ich stehe auf diese Dinge. Und ich muss euch echt sagen, hey, wenn ich an so viele Situationen und Umstände denke, ich habe es so satt. Ehrlich, ich habe es so satt, wenn ich an die Dinge denke, wo gerade bei vielen los ist, wo viele wirklich mit Krankheit zu kämpfen haben, wo wir lange dafür beten, wo Menschen mit Depressionen zu kämpfen haben, wo wir lange dafür beten, wo viele Probleme sind, wo wir denken, Mensch, warum passiert da nichts? Warum tut Gott nichts? Und ich habe es so, bin ich zu nah, und ich habe es so satt, dass da nichts passiert. Und ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, da müssen wir aufstehen, müssen sagen, hey, ich nehme das geistliche Schwert in die Hand und ich schmeiß diese Dinge raus aus meinem Leben. Und ich sag diesen Umständen den Kampf an. Und ich sag, okay, lass mich in Ruhe. Ich bin unterwegs, ich gehöre Gott. Lass mich in Ruhe, ich baue am Reich Gottes und ich schmeiß dich raus. Und dann sagen wir, Krankheit und Depression im Namen Jesus verschwinde. Und das ist so wichtig. Steht doch mal bitte auf. Ich möchte gern beten. Genau. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der Wunder vollbringen kann. Wir haben das vorhin gesungen und wir glauben daran, dass du Umstände und Situationen verändern kannst. Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir und wir schmeißen die Dinge in unserem Leben raus, die uns wirklich Sorgen machen, die uns bedrängen, so wie es bei Nehemia war, dass sie den Mut nicht haben sinken lassen, sondern dass sie sich entschieden haben, dass die Freude an dir, dass es ihre Kraft ist. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen kommst mit neuer Freude und wir schmeißen die Dinge raus, die uns zu schaffen machen, die uns bedrängen, die ganzen Umstände, die uns den Mut rauben möchten, wo wir nicht wissen, was sollen wir sagen, was sollen wir machen, aber wir wissen, du bist groß, Jesus, und du kannst alles vollbringen. Und wir schmeißen diese Dinge raus in deinem Namen, Jesus, dass Depression heute Morgen weichen muss, dass es verschwinden muss, Jesus, in deinem Namen, und dass du kommst mit neuer Freude, mit neuer Freundlichkeit, mit Dingen, die neu wachsen werden, dass Trümmer wieder aufgebaut werden, dass Dinge, die kaputt sind, dass sie neu gebaut werden, dass es entstehen wird, Jesus, in deinem Namen. Danke, dass du da bist und dass du Trost spendest heute Morgen, da wo Trost notwendig ist, dass du neu aufbaust, da wo Trümmern vor uns liegen und dass wir in deinem Namen, in deiner Autorität wirklich alles tun können. Ich bitte dich, dass du uns auch neue Autorität gibst, dass wir auch selber gegen die Dinge in unserem Leben aufstehen können, dass wir die Autorität haben, in deinem Namen Dinge aus unserem Leben rauszuschmeißen, die nicht gut sind, dass wir dagegen aufstehen können, dass wir es rausschmeißen können in deinem Namen.
Danke, dass du da bist. Danke, Jesus. Vielleicht können wir das nochmal, das Miracles nochmal singen. Und das höre das Gebet. Vielleicht nochmal die Kombi von vorhin. Das war vorhin sehr, sehr stark. Dass wir das einfach nochmal singen und dass wir da einfach nochmal gemeinsam dann das zu Gott bringen und da wirklich dagegen aufstehen. Und ihm das bringen, wo wir sein Eingreifen brauchen, wo wir das brauchen, dass er in unserem Leben herrscht und regiert. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke dafür. Amen.